Deutschlandfunk, Andruck.
Als die Revolte der 68er abflaute, wer machte da weiter mit dem linken Protest? In den 70er Jahren waren es vor allem zwei Strömungen: die K-Gruppen, die sich an Moskau und Mao orientierten, und die Spontis. Sie spielten eine zentrale Rolle in der Hausbesetzer- und der Anti-Atomkraft-Bewegung. Zu den bekanntesten Akteuren dieser Szene gehören Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit. Was wollten die Spontis und was bewirkten sie? Sebastian Kasper hat eine Geschichte über die Spontis geschrieben. Peter Karstens stellt sie vor.
Was Frankfurter Spontis unter einer lustigen Aktion verstanden, erlebten Ende der 70er Jahre Teilnehmer einer akademischen Feier an der Goethe-Universität hautnah mit. Linke Aktivisten trieben ein Schwein durch die Versammlung und erläuterten das später so:
Weil uns für das Amt eines Universitätspräsidenten ein echtes Schwein lieber ist als ein Professor und ein Saustall ein Wort der Befreiung sein kann.
Hinter dem Scheinhumor solcher Aktionen verbarg sich der Frust der Spontis, wenig erreicht zu haben. Nach einem Jahrzehnt der Diskussionen und Aktionen war die Revolte ausgelaugt, das BRD-System aber unbesiegt. Vom Ministreik bei Opel bis zum mörderischen Terror reichten die Aktionsformen der Nach-68er, begleitet von wahnhaften Theorien. Kennzeichnend für die meisten linken Bewegungen der 70er Jahre war ihre Fixierung auf auswärtige Politikmodelle, real existierende Identifikationsobjekte, wie es der Freiburger Historiker Sebastian Kasper in seinem Buch über die Spontis nennt. Statt Moskau zu gehorchen oder Mao zu verehren, versuchten einige, die Revolution durch konkrete, spontane Aktionen in den Fabriken zu entfachen. Theoretisch klang das so:
Das gleiche Ziel der Kämpfe der Arbeiter in den Metropolen und der Freiheitsbewegungen in der Dritten Welt, die Weltrevolution, kann nur durch Konkretion der Kämpfe als Gleiches erkannt und gewollt werden, die an Ort und Stelle geführt werden. Die Konkretheit des Internationalismus wächst mit der Häufigkeit und dem Umfang faktischer Kämpfe in den Metropolen.
Also setzten Spontis wie der junge Joschka Fischer darauf, Arbeiter in den Fabriken aufzusuchen und zu agitieren. So wie Fischer bei Opel nahmen andere bei Ford oder bei BMW Jobs an und versuchten dort, vor allem die ausländischen Arbeiter zu gewinnen. Ihr Vorbild war Italien, wo seinerzeit im industrialisierten Norden ungelernte Männer und Frauen aus dem Süden Arbeit fanden. Und zwar unter heute kaum noch vorstellbaren Bedingungen der Ausbeutung. In Deutschland waren es Arbeiter aus Kroatien, Italien oder der Türkei, die unter ähnlichen Umständen schufteten. Zu ihnen suchten die selbst proletarisierten Spontis den Kontakt. Was sie erstrebten, widersprach dem Kurs sowohl der Firmen als auch der Gewerkschaften. Das Ergebnis war niederschmetternd, wie Kasper es beschreibt. Bei BMW etwa gelang es im April 1972 zwar, die Arbeit für 20 Minuten zu unterbrechen, aber
nach kurzer Zeit konnte der Betriebsrat die Belegschaft dazu überreden, wieder zur Arbeit zurückzukehren. An den darauffolgenden Tagen kam es unter Mitwirkung des Betriebsrats zu mehreren Entlassungen und Razzien der Werkspolizei in Wohnheimen. 28 italienische Arbeiter wurden gekündigt und verloren damit auch ihren Aufenthaltsstatus in der Bundesrepublik.
Nach solchen Erlebnissen war es schnell vorbei mit der Aussicht auf spontane Massenerhebungen in den Fabriken. Die Spontis suchten andere Aktionsfelder. Relativ erfolgreich waren sie, wie der Autor beschreibt, im sogenannten Häuserkampf, besonders in Frankfurt. Doch auch diese Phase ging nach konsequenten Polizeieinsätzen bald zu Ende. Was also tun? Das Studium beenden und doch im Kapitalismus mitmachen? Außerdem der SPD beitreten? Weil die Revolution einfach nicht kommen wollte, war das für viele die Lösung. Doch für Fischer und seine Freunde war es kein Weg. Sie suchten nach Alternativen. Aus Spontis wurden Buchhändler, Werkstattbetreiber und Umweltaktivisten. Wie unerbittlich zugleich der Kampf innerhalb der Linken geführt wurde, zeigten Angriffe auf Daniel Cohn-Bendit, der zum Hassobjekt der Dogmatiker avancierte. So forderte der Kommunistische Bund Westdeutschland:
Entweder Cohn-Bendit wird von der Revolution eine nützliche Arbeit zugewiesen bekommen, etwa in einer Fischmehlfabrik in Cuxhaven, oder er wird während der Revolution durch die Massen an den nächsten Baum befördert.
Kasper beschreibt die ganze Entwicklung jener 10 Jahre anhand von Materialien aus linken und linksextremen Schriften. Nur gelegentlich zitiert er andere Quellen. Interessant wäre es beispielsweise gewesen, mehr über die Akteure zu erfahren, zu lesen, was sie heute dazu sagen. Mit einigen Leuten habe er gesprochen, schreibt der Autor, teilt dem Leser aber mit,
dass die Gespräche dennoch hier nicht auftauchen, hat vor allem arbeitstechnische und zeitliche Gründe.
Das klingt nach einem etwas ungeordneten oder spontanistischen Forschungsansatz. Dennoch hat das Buch auch Vorzüge und erinnert an eine Zeit, als die Republik von links herausgefordert wurde. Im revolutionären Kampf waren die Spontis keineswegs das humorvolle Alternativprogramm zu Mao oder Lenin. Das zeigte sich in der kämpferischen Sympathie für die Palästinenser und einer Israel-Kritik, die zum Antisemitismus überging. Kasper geht dieser Verirrung in einem eigenen Exkurs nach, der zunächst den Anschlag auf ein jüdisches Gemeindehaus durch die linken Tupamaros West-Berlin am 9. November 1969 beschreibt. Erst als Mitte der 70er Jahre deutsche Terroristen bei der Entführung nach Entebbe in Uganda dabei mitmischten, die Passagiere in Juden und Nichtjuden zu selektieren, wuchsen bei vielen auch Zweifel. Aber erst Ende der 70er Jahre begann ein Prozess der Annäherung an Staat und Gesellschaft. Während einige Spontis zur indischen Bhagwan-Sekte gingen, wurden andere Psychologen oder engagierten sich in der Alternativszene, aus der schließlich die Grünen entstanden. Die Spontis seien, so Kaspar, wichtige Wegbereiter für die undogmatische Linke der späteren Jahre gewesen. Sein Buch versucht, das zu erklären. Sein Wert liegt vor allem in der Dokumentation der damaligen Herzens- und Hassfantasien der vorgrünen Linken, die heute mit Robert Habeck und Annalena Baerbock vor dem Kanzleramt angekommen sind.
Peter Karstens besprach das Buch von Sebastian Kaspar mit dem Titel Spontis, eine Geschichte antiautoritärer Linker im roten Jahrzehnt. Edition Assemblage, 253 Seiten, 14 Euro.